wurde als Geschworener berufen. Im Fall Kendall Carter.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Meine liebe Frau Wollner.
Mein lieber Herr Wester.
Wir haben da noch eine offene Rechnung.
Ja, warte. Gucken wir weiter aufs familientaugliche, schöne Kino. Was kommt denn da?
Ja, das haben wir euch zumindest letzte Woche versprochen, die Sendung genau damit zu beginnen, nämlich mit unserem mittlerweile etwas vor uns hergetragenen Film- und Serienausblick 2025.
Ja, nun hält es sich aber mit Versprechen genauso wie mit Neujahrsvorsätzen. Sie sind dazu da, gebrochen zu werden. Wir fangen nicht damit an, sondern wir hören damit auf.
Ja, und damit es nicht die kürzeste Sendung des Jahres ist, hören wir nicht mit dem auf, womit wir aufhören, sondern fangen mit dem an, womit wir anfangen,
ja,
um euch vollständig zu verwirren.
Wir gucken uns Clint Eastwoods vermutlich letzten Film als Regisseur an, den zweiten Film von Jesse Eisenberg und den ersten von Ingmar Bergman und Liev Ullmanns Enkel Halfdan Ullmann Töndel.
Okay, das versuche ich einigermaßen für euch zu übersetzen. Wir schauen in Juror 2, in A Real Pain und in Armand. Das sind die drei Filme, die diese Woche im Kino starten. Ich habe dann noch Otto im Gepäck. Jetzt würdest du wahrscheinlich sagen, um das Niveau hinten raus ein bisschen abzuflachen. Ich sehe es freilich anders.
Du kennst mich zu gut.
Ich sehe es freilich anders. Ich habe zum einen Otto entdeckt bei Prime Video mit was sehr, sehr Neuem. Und ich habe Otto entdeckt in meinem Archiv mit was sehr, sehr Altem. Und beides werdet ihr heute bekommen.
Alt ist ein gutes Stichwort. Lass uns anfangen. Und zwar mit dem alten weißen Mann, der nicht Otto ist, sondern Clint Eastwood.
Vor einem Jahr, am 25. Oktober, hatten der Angeklagte James Scythe und seine damalige Freundin Kendall Carter einen Streit. Er wird für das, was er getan hat, bezahlen.
Wir befinden uns in einem amerikanischen Gerichtssaal. Was ihr gerade gehört habt, ist die Anklage der Staatsanwältin, hier gespielt von Toni Collette. Ein junger Mann soll eine junge Frau, seine Freundin, Lebensgefährtin, umgebracht haben. Und zwar nachdem zwischen den beiden ein Streit in einer Bar einigermaßen eskaliert ist. Wir sehen, wie die beiden in der Bar sich zoffen. Wir sehen auch, wie sie die Bar verlassen. Auch auf dem Parkplatz brüllen sich die beiden weiter an. Dafür gibt es Zeugen. Die junge Frau verlässt diese Bar, den Parkplatz, nachts, es regnet und kurze Zeit später, dafür gibt es Zeugen, sieht man, wie auch der junge Mann in dieselbe Richtung den Parkplatz verlässt, also offensichtlich seiner Freundin hinterher. Am nächsten Tag wird die junge Frau gefunden, tot und abseits einer Landstraße. Das ist der Gerichtsfall. Jetzt ist es so, wenn es wie hier in Amerika zu einem Geschworenenprozess kommt, dann muss dafür eine Jury zusammengestellt werden. Das sind Menschen, die aus allen Teilen der Gesellschaft zusammengesammelt werden. Ich glaube auch, weiß nicht, ob du mehr weißt, Anna, aber man kann sich da auch nur schlecht gegen wehren, in so einer Jury zu landen.
Man muss sich da, also man muss mitmachen, wenn man berufen oder nominiert wird. Das sehen wir ja auch in dem Fall, weil es in dem Film, wie der Titel schon vermuten lässt, um das zweite Jurymitglied geht, Juror 2. Das ist ein rechtschaffender Mann, gespielt von Nicholas Hoult. Der ist Journalist für Lifestyle-Themen einer Lokalzeitung. Wie man davon leben kann, weiß ich auch nicht. Das ist das große Grätsel, was ich aus diesem Film mitgenommen habe. Der ist relativ frisch verheiratet, werdender Vater, und der Gerichtsprozess kollidiert genau mit dem Entbindungstermin seiner Frau, die als Hochrisikoschwangere eigentlich zu Hause ans Sofa gebunden ist, nicht mehr aufstehen kann.
Weshalb
und
er deswegen noch versucht.
Versucht er da irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil er einfach lieber im Kreißsaal dabei ist, als mit 11 anderen über die vermeintliche Schuld oder Unschuld etwas rübelhaft auftretenden Angeklagten zu entscheiden.
Es ist eine wirklich sehr divers zusammengewürfelte Jury in diesem Fall. Unter anderem finden wir da auch J.K. Simmons drin als Ex-Polizist Harold. ganz unterschiedliche, auch so ein bisschen undurchsichtige Typen. Das ist toll inszeniert, weil wie im wahren Leben, die sich natürlich vorher nicht kennen, also sich auch bei diesen Jury-Sitzungen abseits in einem Nebenraum des Gerichtssaals, die sich auch erst irgendwie kennenlernen müssen, die tasten sich so ein bisschen gegenseitig ab. Und was sich letzten Endes entwickelt in diesem Film, ist der Prozess, der im Gerichtssaal stattfindet, wo also die Jury mit dem konfrontiert wird, was an dürftigen Beweisen überhaupt da ist. So richtige Beweise gibt's ja nicht. Es gibt mehr so Hinweise und Indizien vielleicht. Und dann gibt es das Geschehen in diesem Juryzimmer, was sich im Verlauf des Films wie zu so einer Art Prozess im Prozess entwickelt. Denn auch da plötzlich gibt es gegenseitige Anschuldigungen, es gibt Vorwürfe, es gibt Spekulationen. Also interessant finde ich hier, dass in der Jury letzten Endes das passiert, was auch im Gerichtssaal passiert.
Nur eine Frage. Hatten Sie je einen anderen Verdächtigen im Visier?
Ja, Juror 2 ist tatsächlich der wahrscheinlich letzte Film von Clint Eastwood. Der Mann ist 94, es ist sein 40. Film. Und der hat sich ja schon oft in seiner Karriere mit der Frage nach Schuld, nach Moral beschäftigt, hat auch schon Gerichtsthriller gemacht. Und ich finde hier das Tolle, also erstmal noch der Hinweis, bitte guckt euch nicht den Trailer an.
Ja, bitte.
Weil dann müsst ihr in diesen Film nicht mehr reingehen. Da wird nämlich alles erzählt. Also da wird der Twist des Films quasi am Anfang direkt vorweggenommen.
Ja.
Das nimmt so ein bisschen die Spannung raus. Aber ich glaube selbst, also ich habe den Trailer, kannte den Trailer nicht und ich war da voll drin.
Richtig, genau, das finde ich ganz wichtig in dem Fall.
Weil es einfach Clint Eastwood hier, er hat unglaublich ambivalente Figuren, also jede Figur wird seziert in diesem Film und es werden immer mehr Sachen kommen an die Oberfläche. Und was ich aber an diesem Film auch so toll fand, ich hatte so eine kleine Reunion von einem meiner Lieblingsfilme, denn Toni Collette und Nicholas Hoult sind hier das erste Mal seit 22 Jahren wieder vor der Kamera vereint. Vor 22 Jahren waren sie in About a Boy am Tag der toten Ente als Mutter und Sohn gespannt unterwegs. Nicholas Hoult damals wirklich noch sehr, sehr jung, babyspeckig im Gesicht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und die spielen hier wirklich auf Augenhöhe. Es ist ja auch ein Schauspielerfilm. Also wir haben ja zum einen irgendwie diese Gerichtsszenen, die so ganz klassisch und ja, nicht unterkühlt, aber reduziert von Eastwood inszeniert sind. Und ich fand auch hier einfach Toni Collette und Nicholas Hoult im Zusammenspiel großartig. J.K. Simmons, Kiefer Sutherland. Es war wirklich einfach so ein richtiger Oldschool-Film. Und Clint Eastwood kann gerne mit diesem Werk abtreten, weil er hat ja tatsächlich in der letzten Zeit nicht immer ein glückliches Händchen gehabt.
Ja, ich hatte ein großes Problem, vor allem mit den Filmen, bei denen er sich dann selbst zuletzt inszeniert hat. Ich bin das nochmal so durchgegangen. Also Crime Macho fand ich ganz unterirdisch. Von The Mule war ich auch kein so großer Fan. Und mir ist nochmal klar geworden, wir haben jetzt Juror 2 oder Juror Nummer 2. Wir hatten der Fall Richard Jewell oder wir hatten davor auch Sully oder J. Edgar. So die letzten Filme, die mir von Eastwood gut gefallen haben, in denen hat er jeweils nicht mitgespielt. Also scheint das vielleicht jetzt doch für das hohe Alter die Lösung gewesen sein, nur zu inszenieren. Eine Sache würde ich gerne noch loswerden zu diesem Twist, natürlich ohne ihn zu verraten. Denn was diesen Gerichtsthriller so außergewöhnlich macht, nämlich obwohl er, genau wie du sagst, sehr klassisch inszeniert ist, das sind diese Szenen in den Jury-Sitzungen. Denn unser Juror Nummer 2, das stellt sich im Verlauf des Prozesses heraus, hätte die Möglichkeit zumindest dafür zu sorgen, ob der Angeklagte verurteilt wird oder nicht und ob er quasi diese Karte zieht, die einen riesigen Rattenschwanz nach sich ziehen würde, ob er diese Karte zieht, dafür zu sorgen, dass dieser Mann freigesprochen oder eben verurteilt wird. Das ist das, was eigentlich bis zur letzten Sekunde dieses Films spannend bleibt. Und da hat für mich auch Clint Eastwood mit seinen mittlerweile 93 Jahren nochmal einen richtig, richtig guten Job als Regisseur ausgepackt.
Diesen Twist könnt ihr euch angucken ab Donnerstag im Kino Juror 2.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Eine Sache, glaube ich, können wir hier in Stein meißeln. Liebe Anna, niemand, der Kinder hat, macht es wirklich so richtig wahnsinnig gerne, zum Elternabend zu gehen.
Ja, deswegen gehe ich heute Abend hin, 3 Stunden auf viel zu kleinen Stühlen.
Habt ihr Streichhölzchen gezogen oder?
Nee, ich muss immer.
Du musst, okay, das ist dann, du hast das grundsätzliche Streichhölzchen
gezogen. Das ist Streichhölzchen des Lebens.
Oh, verstehe, okay. Gut. Donnerstag könnt ihr das auch machen, allerdings zum Glück nur im Kino und nicht im Kindergarten oder der Schule eures Vertrauens, denn der norwegische Film Armand hat gute Chancen, für einen Oscar nominiert zu werden, wenn es in diesem Jahr überhaupt eine Oscar-Verleihung gibt.
Wenn es überhaupt irgendwann mal, also der Tag der Nominierungen ist jetzt schon zum zweiten Mal verschoben worden. Aktuell werden die Oscar-Nominierungen am 23.01. bekannt gegeben. Ursprünglich war es zwar der 17.01., dann der 20.01., jetzt der 23. Das hat damit zu tun, dass die Academy-Mitglieder einfach mehr Zeit haben sollen und sich nicht entscheiden müssen, retten wir unser Hab und Gut oder voten wir für die Oscars. Wenn die das jetzt nochmal verschieben, kriegen die richtig Probleme. Und dann glaube ich auch tatsächlich, dass irgendwann die Oscar-Verleihung nach hinten verschoben wird.
Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängen, wann es endlich mal in Kalifornien wieder aufhört zu brennen, zumindest so verheerend zu brennen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. In Cannes, nämlich bei den Filmfestspielen, wurde der Film, um den es hier geht, schon mit der Kamera d'Or für den besten Nachwuchspreis ausgezeichnet. Anna, du als sowohl Film- als auch Elternabend-Expertin, was ist denn das hier für ein Elternabend?
Es ist eher ein Elterngespräch. Der Film hieß auch tatsächlich auf Deutsch ursprünglich mal Elternabend und wurde dann aber doch in die titelgebende Hauptfigur umgewandelt, wobei das auch nicht so richtig stimmt, weil wir diesen Jungen, der Armand heißt, nie sehen. Bei diesem Elterngespräch sind zwei Parteien eingeladen in einer Schule in Norwegen, beziehungsweise zwei Elternpaare, ein Elternpaar und die alleinerziehende Mutter Elisabeth, also drei Leute, die an einen Tisch gesetzt werden sollen, und den Grund kriegt sie, die Alleinerziehende, bei der Einladung auch erstmal gar nicht gesagt.
Hast du Elisabeth angerufen?
Ich habe die Uhrzeit bestätigt, mit einem Smiley.
Mit einem Smiley?
Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen macht, und sie antwortete mit, okay. Habe ich da was?
Wie war das mit Sarah und Anders?
Mit ihnen habe ich gestern gesprochen, aber es ist sehr schwer zu verifizieren, das, was sie geschildert haben. Die beiden Jungs, die haben eigentlich so viel wir gar nicht sagen wollen.
Was soll ich sagen? Ich meine, wir sollten abwarten, wie es sich entwickelt.
Ja, das ist alles sehr, sehr nebulös, sehr im Wagen gehalten und von der Schulleitung, der Schulsekretärin und der relativ jungen und unsicheren Lehrerin Sunne wie so ein Tanz auf Eierschalen, weil sich keiner so richtig traut, auszusprechen, was das eigentliche Thema ist.
Löst der Film das denn irgendwann auf?
Also das Thema ja, aber eben nicht im Detail, und das macht es auch so spannend, denn es soll einen Vorfall gegeben haben zwischen den beiden sechsjährigen Kindern Armand und Jon. Einen Vorfall, der vielleicht ein sexueller Übergriff war, aber vielleicht auch einfach nur kindliche Spielerei und vielleicht auch einfach nur erfunden. Gestützt all das auf einer Aussage von Jon, dem vermeintlichen Opfer, und angetrieben von seinen Eltern. Und die Mutter von Armand, die fällt auch aus allen Wolken, weil eben alles nur auf der Aussage von Jon basiert und dann natürlich die Frage aufkommt, wie explizit sich Sechsjährige über Sexualität überhaupt ausdrücken können, was die alles wissen können, was sie nicht wissen können. Und es schwelt, also vor allem, es liegt so viel Unausgesprochenes in der Luft, eben nicht zwischen den Kindern, denn das ist ein Clou des Films, die wir nie sehen, sondern auch oder vor allem zwischen den Erwachsenen.
Was macht der Film aus dieser Spannung?
Er spielt damit, denn auf der Suche nach der Wahrheit geraten die eigentlich so liberal agierenden Erwachsenen immer tiefer in diesen Strudel aus Eifersucht, Eitelkeit und Lügen, weil es eben auch ein verwandtschaftliches Verhältnis zwischen den Eltern gibt und damit auch zwischen den Kindern. Denn Achtung, jetzt wird's kompliziert. Der verstorbene Vater von Armand ist der Bruder von Jons Mutter. Also Armand und Jon sind Cousins, und Elisabeth, Armands Mutter, ist nicht nur alleinerziehend, sondern auch eine berühmte Schauspielerin. Und das führt zu Eifersüchteleien bei ihrer Schwägerin Sarah, der Mutter von Jon.
Elisabeth lügt doch meistens. Sie kann gar nicht mehr anders. Wir müssen Armand vor dem Schicksal meines Bruders bewahren. Was passiert denn mit Armand, wenn alle ignorieren, was hier vor sich geht? Was dann? Es wäre für alle schlecht, wenn die Wahrheit nicht ans Licht kommt.
Ja, und es sind wirklich Abgründe, die sich hier auftun.
Was macht den Film, abgesehen von den durchaus nicht einfachen familiären Verstrickungen, so sehenswert?
Es ist der Debütfilm von Halfdan Ullmann Töndel. Ich habe sehr lange geübt, um diesen Namen auszusprechen. Ja. Sollte es doch falsch sein, tut es mir sehr leid. Das ist der Enkelsohn von Ingmar Bergman und Liev Ullmann. Also der hat tatsächlich das Schauspiel-Regie-Film Talent in die Wiege gelegt bekommen. Und also ich fand einfach dieses Setting komplett an der Schule großartig, weil diese Schule, es gibt ganz viele Kamerafahrten durch das Gebäude und du hast total den Überblick verloren, weil das so labyrinthartig ist. Und es ist trotzdem ein Kammerspiel. Es gibt eine großartige Szene, in der Elisabeth, die Mutter, einen Lachanfall bekommt, um dann in Tränen auszubrechen. Und die Szene ist wirklich so 5-6 Minuten lang. Am Ende will der Film vielleicht ein bisschen viel, aber das ist so, also das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich fand die Hauptdarstellerin Renate Reinzel ganz, ganz großartig. Mhm. Das ist wirklich ein starkes Debüt, das Lust auf mehr macht von diesem Regisseur, dessen Namen ich jetzt nicht nochmal ausspreche.
So, in dem aber wahrlich legendäre Filmgene stecken, vielleicht kommt da ja noch mehr Sehenswertes aus der Richtung. Armand ab Donnerstag im Kino hat Chancen für eine Oscar-Nominierung, wenn es denn in diesem Jahr irgendwann noch Oscars gibt. Das müssen wir alle noch abwarten. Wir machen direkt weiter mit Nachwuchsregisseuren, denn das ist Jesse Eisenberg ja nach wie vor. Wir kennen ihn als Mark Zuckerberg in The Social Network. Er hat einen Film als Regisseur gemacht, der aber komplett untergegangen ist. Und jetzt gibt's seinen zweiten, A Real Pain. Immerhin mehrfach für einen Golden Globe nominiert. Kieran Culkin an Eisenbergs Seite. Der hat ihn auch bekommen. Lass uns mal die Hard Facts zuerst klären. Wen spielen die beiden?
Sie spielen zwei Cousins, die wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten. Benji, das ist der von Culkin gespielt wird, der kifft den ganzen Tag, der lässt sich so vom Leben treiben, meist planlos, ist extrovertiert, schließt jeden sofort in sein Herz, um ihn dann aber mit seiner ungestümen, offenen Art, sehr explosiven Art irgendwann dann auch wieder zu verprellen. Und dann gibt's David, der wird von Jesse Eisenberg selbst gespielt. Der ist wirklich das genaue Gegenteil. Introvertiert, der hadert mit allem, der hat eine Familie, der sammelt Neurosen, wie andere vielleicht Briefmarken.
Also Eisenberg spielt sich selbst.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es ein bisschen autobiografisch geprägt ist. Und diese beiden, die gemeinsam groß geworden sind, die also auf dem Papier Cousins sind, aber von der Gefühlslage her eher wie Brüder, die machen sich auf eine Reise, nämlich eine Spurensuche zu ihren polnisch-jüdischen Wurzeln.
Davis und ich sind Cousins. Unsere Grandma Dory kam von hier. Also hatte ich diese geriatrische Reise durch Polen mit euch netten Leuten gebucht.
Das erinnert mich ein bisschen an Treasure mit Lena Dunham, den wir dieses Jahr auf der Berlinale gesehen haben. Da waren es Vater und Tochter auf dem Trip nach Polen.
Ja, das ist tatsächlich eine ähnliche Kerbe. Es geht um die Aufarbeitung des transgenerationalen Trauma des Holocaust und um das Schweigen ja zwischen den Generationen, aber eben auch die emotionale Aufarbeitung der Enkel der Überlebenden.
Ja, sie sagt immer zu mir, dass, also Einwanderer der ersten Generation machen eher minderwertige Jobs. Ihr wisst schon, sie fahren Taxi, liefern Essen. Die zweite Generation geht auf gute Schulen. Sie werden sowas wie Ärzte, Rechtsanwälte oder so. Und die dritte Generation haust bei Mama im Keller und kifft nur.
Das ist ein kleiner Seitenhieb auf Cousin Benny.
Also Treasure, erinnere ich mich, war ja in der Tonalität mal lustig, mal ernst. Wie ist das hier?
Also Eisenberg, der legt The Real Pain wirklich als Roadmovie an, als Buddy-Komödie über ein ungleiches Paar, aber eben auch so ein bisschen als Therapiestunde.
Man blickt zurück auf den Horror seiner Familiengeschichte. Verbarrikadieren wir uns doch komplett von dem echten Schmerz der Menschen.
Warum machst du das?
Komm, du warst doch früher voll der Gefühlsmensch.
Wir stoßen sicherlich noch auf einige Trigger.
Der Film lebt nicht nur durch das starke Drehbuch, weil Eisenberg wirklich es genau hinguckt. Also es sind so kleine Alltagsbeobachtungen oder auch so diese Zusammensetzung dieser Reisegruppe. Das ist durchzogen von einem, wie ich finde, großartigen schwarzen Humor. Dann haben wir noch die Gegensätze dieser Figuren, also hinnehmen und alles runterschlucken, wie David es tut. Oder einfach mal laut sein, alles kommentieren, unabhängig davon, ob man andere damit verletzt oder nicht, wie Benji es tut. Und es ist wirklich eine Gratwanderung, ein eigentlich schweres Thema mit so einer beiläufigen Leichtigkeit zu erzählen, die nicht nur berührt, sondern vor allem auch nachdenklich macht und tatsächlich, und das finde ich tatsächlich das Tollste an dem Film, ja für Vergangenheit und Gegenwart gleichzeitig gilt.
Also könnt ihr euch auch diesen Film sehr gerne ab Donnerstag im Kino angucken, A Real Pain.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Tom?
Anna?
Was hat es mit diesem Otto aus der Mottenkiste auf sich?
Das muss ich erklären. Also, ich weiß, dass du ja durchaus deine humoresken Schwierigkeiten mit Otto Walkes hast. Können wir das so stehen lassen?
Sagen wir es mal so, es gibt schlimmere.
Ja.
Aber, ja.
Ist er, also viele sagen ja, der ist mir zu hibbelig. Der macht mich nervös, wenn ich mir den angucke. Was ist es bei dir?
Es ist so eine, also er ist zum Glück nicht so alter, weißer, mannig wie andere.
Mhm.
Ich habe auch als Kind eine Otto-CD gehabt.
Mhm.
Ich habe als Kind über Otto gelacht.
Mhm.
Aber ja, als Kind.
Ja, gut. Also für mich hat er ungefähr den gleichen Stellenwert wie Harpe Kerkeling. Auch Otto hat mich, ja doch,
oh,
wirklich. Otto,
wirklich?
Ja, absolut.
Oh, ich glaube, ich muss weg.
Nein, 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 überhaupt nicht. Wusstest du, dass Otto Harpe Kerkeling entdeckt hat?
Ja, das wusste ich.
Okay. Auch das sehen wir in dieser Doku, die ich da gefunden habe auf Prime Video. Aber noch kurz zur Einordnung. Also selbst ich bin für diese Otto-Shows im Fernsehen dann doch zu jung. Das war so in den 70ern, 80ern. Aber
1870?
Ja, ganz genau, du kleines Arschloch da drüben. Ich erinnere mich aber sehr wohl daran, dass ich die Otto-Filme als Kind wirklich total geliebt habe. Und es gab damals auch diese Otto-Bücher. Das waren ganz viele Bilder mit so Sketchen drin, die man dann auch nachspielen konnte. Und unter anderem waren dann natürlich auch wahnsinnig viele Ottifanten drin und so Ottifanten-Zeichne-Anleitungen, wo man lernen konnte, wie man Ottifanten malt. Und ich erinnere mich, dass mein ganzes Matheheft, vor allem mein Matheheft, damals voller Ottifanten war.
Das erklärt einiges.
Das erklärt er genau. Ja, ganz genau. Darüber erklärt es eine ganze Menge. Ich weiß ganz genau, wie viel 2 Ottifanten plus 1 Ottifant ist. Aber also insofern war das schon prägend in meiner Kindheit und ich fand es wahnsinnig lustig und natürlich sehe ich das heute auch anders und habe auch in den letzten Jahren, wo er ja auch mit über 70 immer noch mal so Auftritte gemacht hat und eigentlich nichts anderes reproduziert hat als genau diese damals wirklich legendären Gags und Sketche aus den 70ern und 80ern und habe dann auch mitunter gedacht, okay, man darf auch durchaus wissen, wann es vielleicht gut gewesen ist mit den Live-Auftritten, wenn man nichts Neues mehr beizusteuern hat und so ein bisschen zu einer Kopie seiner selbst wird. So, okay, der Mann ist mittlerweile 76 Jahre alt, aber diese Doku hier, die ich gefunden habe, die einfach Mein Name ist Otto heißt auf Prime Video, die liefert zum einen so einen schönen Streifzug über das, was gewesen ist, aber gibt auch Einblicke in Szenen, die man bisher noch nicht von und mit Otto Waalkes gesehen hat, wie zum Beispiel hier beim Soundcheck eines Auftritts, ja, ich glaube irgendwann auch so in den späten 70ern, frühen 80ern.
Hallo, würdest du bitte mal die Schnauze halten jetzt, Mensch? Komm nicht da dazwischen, du kommst doch nicht weiter.
Die Szene finde ich deshalb interessant, nicht um so im Nachhinein, das wird ja auch gerne mal gemacht, so nachzutreten und zu sagen, jetzt guckt euch an, was irgendwie Otto, wenn keine Kamera lief, offiziell, was der für ein unlustiger Arsch gewesen ist. Für mich steht diese Szene, wie vieles aus dieser Doku, einfach dafür, dass wir uns vielleicht alle im Nachhinein so ein bisschen diesen Stempel Blödelbarde abgewöhnen. Ich glaube, der ist ja extra für Otto Waalkes erfunden worden damals, dass man so ein bisschen mal rafft, dass all das, was Otto Waalkes gemacht hat, nicht irgend so eine spontane Spinnerei auf der Bühne gewesen ist, so nach dem Motto, ja, der ist da rausgekommen und hat da rumgealbert, sondern dass Otto Waalkes, die Amerikaner sagen gerne so, hardest worker in the room, immer gewesen ist. Also wir erfahren viel darüber, wie viel Akribie dahinter gesteckt hat, um all das, was Otto Waalkes so beiläufig und so easy und so locker hat aussehen lassen, überhaupt möglich zu machen. Und das ging tatsächlich nur, dass der Mann alles, was er auf der Bühne gemacht hat, minutiös und akribisch bis ins kleinste Detail geprobt hat, damit diese ganzen Sachen mit Timing und so weiter, damit das alles so sitzt. Wir sehen natürlich, was wir von Dokus kennen, viele Weggefährten, unter anderem auch H.P. Kerkeling, der nicht nur dankbar ist, dafür von Otto Waalkes entdeckt worden zu sein, sondern dessen eigener Kindheitsheld Otto Waalkes ebenfalls gewesen ist.
Dass Otto auch so erfolgreich wurde, ist tatsächlich erstaunlich. Das war ja Anarchie pur.
Hurra, hurra, die Hexe brennt!
Und viele andere, sondern, und das ist ganz besonders schön, im Zentrum ist Otto selbst, den sie da auf so einen Sessel gesetzt haben, vor einen Fernseher, wo er quasi sein Leben, diese 50 Jahre Bühnengeschichte, selbst nochmal sieht und auch kommentieren soll. Und das hat mich fast zu Tränen gerührt, weil es geht damit los.
Ist es okay? Du kannst mir nicht zwingen, jetzt so ruhig zu sitzen.
Und das ist wirklich bezaubernd. Ich weiß, man soll immer mit irgendwelchen klinischen Diagnosen und so, muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Aber wenn ich jetzt mal bitte kurz ADHS in den Raum werfen darf, um klar zu machen, wovon wir hier reden, Also wenn Otto Walkes nicht die Personifizierung dessen ist, wie der da sitzt und wirklich nicht eine Sekunde, selbst heute noch, nicht eine Sekunde still sitzen kann in diesem Sessel, sondern bei allem, was er von sich selber sieht, so mitmachen muss. Es gibt eine Szene aus einem Otto-Film, die ist sehr berühmt, weiß nicht, ob du sie kennst, da benutzt er eine gesamte Küche als Schlagzeug.
Auch ich kenne Otto-Filme, das wird dich überraschen.
Eben. Und diese Szene, die ist damals toll inszeniert worden, es läuft ein Song im Hintergrund und Otto benutzt also wirklich die gesamte Küche, die Schränke, die Klappen, das Besteck, das Geschirr, was rumliegt, um Schlagzeug zu spielen. Und jetzt sitzt er da mit 76 und sieht diese Szene und sofort fangen seine Füße an zu zappeln und er muss sofort mitmachen und kippt sich dabei seine gesamte Tasse Tee über den Schoß und guckt dann aber wie so ein Fünfjähriger, der gerade beim Abendessen mit dem Ellenbogen sein Saftglas umgestoßen hat. Also mich hat es wahnsinnig gerührt, mir das anzugucken. Und ich kam dann so auf den Gedanken, dass ich dachte, schade, dass es jetzt zu dieser Doku gar keine Interviews mit Otto gab.
Und dann bist du in den Keller gegangen, in den Keller deines Archives, hast altes Bandmaterial entstaubt und hast eine alte Schellackplatte gefunden.
Eine Wachswalze.
Eine Wachswalze von einem Interview von dir und Otto Walkes.
Von 1739. Nein, ich bin wirklich, weil ich dachte, warte mal, ich habe doch mal irgendwann mit Otto gesprochen.
Ich habe auch schon mehrfach zu Ice Age mit Otto gesprochen.
Bin dann da nochmal in mein Archiv und habe ein Interview gefunden von 2014.
Das ist 10 Ottifanten her.
Das ist 10 Ottifanten
her. 11 Ottifanten.
Mittlerweile ist es fast 11 Ottifanten her. Na gut, es war Herbst, war Herbst 14.
10,5 Ottifanten.
So.
Darf man Ottifanten durchschneiden?
Das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich ist das aber höchst verboten, könnte ich mir vorstellen. Und hab mir das rausgekramt und es gibt zwei Besonderheiten an diesem Interview, warum ich das auch für hier nochmal rausgekramt habe. Also zum einen müssen wir das natürlich ganz klar zeitlich verorten, damit es keinen Ärger gibt. 2014 haben wir gesagt, Anlass war damals der siebte Zwerg. Das war nämlich die Animationsfilm-Fortsetzung der Realfilme Sieben Zwerge allein im Wald. Und da gab es noch einen Animationsfilm von 2014. Dazu hatte ich ihn getroffen und die beiden Besonderheiten waren, zum einen habe ich festgestellt, dass alles, was er mir damals, also wir haben viel einfach über ihn geredet, was er mir da erzählt hat, jetzt verglichen mit der aktuellen Doku, absolut Bestand hat. Deswegen habe ich auch keine Probleme, das jetzt nochmal zu spielen. Und ich dieses Interview damals, ich habe das nie gesendet. Ich hatte damals nur die Möglichkeit, einzelne O-Töne davon zu verwenden. Also wir haben es bei einem über 10 Jahre alten Interview mit bisher unveröffentlichtem Material zu tun. Und das Zweite, meine liebe Anna, war, dass Otto zu diesem Interview mit seiner Gitarre kam.
Oh.
Und das war ein Traum für mich, weil es war wie so eine kleine Privatvorstellung. Wir haben geredet und es gab wahnsinnig viel Musik. Ich habe natürlich den Teil, den wir damals über der siebte Zwerg gesprochen haben, den habe ich jetzt hier ausgespart. Wäre Quatsch, Sie das nochmal anzuhören. Aber ein Gespräch mit Otto über Otto, was heute noch genauso gültig ist, wie es damals war, mit sehr, sehr viel Musik. Und das wollte ich euch nun wirklich nicht vorenthalten.
Kennst du das?
Klar, Afrika, Toto.
Du siehst immer noch wie früher aus.
Super. Ja. Super. Du machst das relativ häufig auch noch auf dem YouTube-Kanal. Ich sehe das immer mal, wenn du dann sitzt irgendwie bei dir am Schreibtisch und irgendwas spielst.
Ja, ab und zu, wenn ich mir mal was gelingt, dann möchte ich, dass da meine Freunde das auch sehen. Ja.
Das ist
mitkriegen,
schön.
Damit die denken, der kann ja auch Gitarre spielen. Das wusste ich ja gar nicht.
Ja, wobei das eigentlich schwer ist. das nicht zu wissen, dass du Gitarre spielen kannst.
Na ja, seit vielen Jahren, weil ich ja meine ganzen Lieder und meine Parodien auch immer musikalisch mit der Gitarre unterstütze und so weiter. Ne?
Ja.
Und auch Märchen, die ich erzähle, auch eben die Beteiligten in diesen Märchen auch musikalisch darstelle mit Hilfe der Gitarre.
Ja, man kann das im Radio immer schlecht sehen, aber diese Gitarre, wie lange begleitet die dich schon?
Sie ist uralt. Wie spät haben wir es jetzt? Sie ist schon bestimmt 30 Jahre alt. Das ist eine kleine Reisegitarre, die ich immer mit habe. Die passt auch in den Koffer. Und dann habe ich den Bein mit.
Was ist das mit der Musik, mal abgesehen natürlich von einer riesengroßen Leidenschaft von dir, aber ist das so dein Ruhepol, wenn du dich zurückziehst?
Nein, ganz im Gegenteil, das regt mich wahnsinnig auf, hier bestimmte Gitarrenstücke zu spielen und damit auch meine Stücke zu unterstützen. Aber wenn ich nur irgendwelche Gedichte bringe, ich versuche aber das einfach miteinander zu vermischen, Musik und Comedy, und das ist mir bisher ganz gut gelungen.
Ja, du machst das wahnsinnig lange schon, und wenn ich mich recht erinnere, hast du mir mal erzählt, dass im Endeffekt das mit der Musik war ja zuerst da, das wissen wir. Und die Comedy und deine Bühnenprogramme sind ja so ein bisschen entstanden aus Fehlern und Patzern, die dir eigentlich beim Musikmachen passiert sind, die Leute aber lustig fanden und gelacht haben.
Nein, die Musik, die Fehler haben sie mir nicht, die Entschuldigung haben sie, fanden sie sehr komisch. Wenn mir das Mikro runtergefallen, war ich mir entschuldigt, und Entschuldigung kam besser an als das Musikprogramm, und das ist bis heute bei den Entschuldigungen geblieben. Ich habe schon mit 11 Jahren, bin ich schon irgendwie im Kindermusikwettstreit, habe ich schon so Babysitter-Boogie gespielt. Weißt du, ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Er singt so gern den Babysitter-Boogie-Boogie-Song, und der geht Boogie und so weiter. Und damit habe ich dann den ersten Preis gewonnen.
Dafür gab es 30 Mark und ein Buch.
Meuterei auf der Bar.
Meuterei auf der Bar.
Ja, stimmt. Also, das ist da, dass du das weißt. Der recherchiert ja gut, der Mann. Die Leute von, der Tom kennt sich gut aus.
Knusper, Knusper, Knase.
Wer knabbert an mir in Vase?
Märchen sind es grundsätzlich immer schon irgendwie ein bisschen gewesen, ne?
Ja, besonders Hänsel und Gretel. Also das ist immer sehr gut. Damit transportiere ich auch meine Lieder. Aber es gibt natürlich auch, Hänsel und Gretel. Oder. Von Göttingen. Durch den Wald, da gehen zwei Kinder, Hans und Gretel und so was. Man kann es natürlich überall mit verbinden, das ist natürlich sehr einfach. Aber zum Beispiel Herbert Grönemeyer hat ein Problem damit. Er kommt mit diesem Märchen nicht klar. So. Draußen ist es bitterkalt. Zwei Kinder gehen durch den Wald. Was soll das? Ich hatte Probleme damit.
Was wäre geworden, wenn du Anfang der 70er, wenn es doch die Malerei geworden wäre?
Es ist die Malerei. Ich male ja fleißig. Guck mal, daraus habe ich ja Zwerge. Die Zwerge sind ja gemalt. Ursprünglich musst du sie erstmal zeichnen, malen, und dann musst du sie in Bewegung setzen. Musst du sie animieren und texturieren. Also das ist immer parallel miteinander, ist das immer gelaufen. Ich habe gezeichnet, gemalt, habe mich sehr darüber gefreut.
Aber meinst du, es wäre was anders gelaufen, wenn es die professionelle Malerei, die Ausbildung, das Studium geworden wäre, was es ja damals nicht geworden ist?
Naja, doch, ist ja, ich habe ja quasi, das habe ich ja miteinander benutzt. Ich habe zum Beispiel meine Plakate selbst gezeichnet, gemalt, im Siebdruckverfahren hergestellt, die Stadt damit zugekleistert. Das hat also eben, das eine hat dem anderen die Hand gegeben. Das hat dann zusammen funktioniert. Und so ist bis heute geblieben. Ich male meine Drehbücher, zeichne meine Autogramme, singe meine Lieder, spiele meine Lieder, zeichne meine Lieder, zeichne meine Filme, male meine Filme, spiele meine Filme. Ich meine, es geht ja.
Ja, Live-Shows, Platten, Bücher, Ottifanten, Fernsehen, Filme, Comics, Imperium. Eigentlich bist du der Imperator, oder?
Ich möchte so gern noch mal einen Ottifantenfilm drehen. Mhm. Das ist so mein Traum, den mal zu realisieren. So, also als Realfilm teilweise mit einem Ottifanten zusammen. Das, oder vielleicht mal einen James Blond Film. Otto ist James Blond. Du lachst nur einmal im Auftrag seiner Kanzlerin.
Ist das für dich die Maßgabe zu sagen, solange mir die Ideen nicht ausgehen, mache ich weiter?
Ja, soll ich oder soll ich nicht?
Das unbedingt.
Ich nicht. Ja, dann ja. Das kommt nur aufs Publikum, wenn das Publikum das hören will und hat Spaß dran. Ich war jetzt auch in Berlin im Thermodrom und ich aufgetreten zweimal, und das war sehr gut. Die Leute haben echt Spaß gehabt und wollen auch gerne wiederkommen. Dann mache ich eben weiter. Wenn man mich fragt, ich bin ja so käuflich.
Viele Künstler reden da von dieser berühmten Sucht, die sich über die Jahre entwickelt. Und Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, es ist irgendwann auch vollkommen wurscht, ob du dann vor 10.000 Leuten spielst oder vor 100, solange die 100, die kommen, irgendwie bezahlt haben und Spaß haben daran, dass du da auftrittst.
Naja, man macht ja auch Freiluftkonzerte und so. Es muss auch nicht immer 100 sein, es können auch nur 50 sein oder 3 Leute. Oder jetzt wir beide zum Beispiel, wenn du dich darüber freust, ist der Effekt genauso stark. Und wenn die Hörer sich freuen, und ich sehe sie zwar nicht, aber wenn sie sich darüber freuen, bin ich auch sehr, sehr glücklich. Du bist ruhig. ruhig.
Immer.
Der macht einen Wahnsinn.
Wahnsinn, also dass du ihm auch nie beigebracht hast, bei Interviews einfach mal die Klappe zu halten.
Du sollst jetzt ruhig sein. Das ist Tom. Der ist nett. Lass ihn.
Vorsicht, Platz, Sitz, aus. Pfui. Ich finde es ganz interessant, dass im Deutschen das Wort albern so negativ besetzt ist. Wohingegen, so albern wird so, das wird so runter gesagt, wobei die Monty Pythons ja zum Beispiel, ne? Die hatten ja irgendwie diesen Schlachtruf irgendwie, be silly. Die haben sich das ja quasi aufs Hemd geschrieben vorne drauf.
Ich da auch. Ich bin geboren, um zu blödeln. Albernheit und Blödelei ist ja eine ganz hohe Kunst. Wenn wir abends tagsüber wochenlang oder lang im Scherzbergwerk sitzen und so eine Scherze ausdenken, dann ist es schon schwere Arbeit, ne? Das gehört dazu und das den Leuten verständlich zu machen, ist nicht so einfach, aber es gelingt uns ja einigermaßen. Es gelingt mir und all meinen anderen Zwergen auch und bisher ist es ja ganz erfolgreich gewesen.
Läuft der Otto-Motor immer oder ist der zwischendurch auch mal, macht er auch mal Pause?
Er macht gerade Pause. Jetzt bin ja jetzt sehr ruhig und mache Interviews. Da muss ich mich sehr ruhig verhalten und auch zurückhalten und sehr diszipliniert. Ich muss ins Mikro sprechen, muss dich andauernd anschauen. Das fällt mir auch nicht so leicht.
Das ist anstrengend genug.
Ja, also ist jetzt sehr ruhig. Der Otto-Motor ist jetzt im Leerlauf. Ja. Und der geht dann richtig los, wenn ich abends auf der Bühne stehe und das Publikum verlangt es. Already. Da ist er schon wieder.
Dürfen die das immer noch verlangen? Immer
sie sollen wieder? Das verlangen, das verlange ich von ihnen, dass sie es verlangen. Mhm. Das brauche ich doch. Mhm. Damit wir zusammen weitermachen. Das geht ja, ist ja immer ein Dialog mit dem Publikum. Das Publikum singt mit, wird mit einbezogen.
Ja.
Das wird ein gemeinsamer Abend. Ne?
Ja,
manchmal habe ich den Eindruck, ich hätte bezahlen müssen.
Hast du ganz am Anfang?
Was?
Ganz am Anfang hast du bezahlt, um auftreten zu können. 5 Mark für 10 Minuten.
Ja, genau. Woher weißt du denn
das? War sehr, sehr lange her, oder?
Ja, das stimmt. Habe ich immer gemacht. Das dachte ich, wieso ist das heute nicht mehr so? Ich mich gewundert.
Irgendwann kriegt man Geld dafür, wenn es gut läuft.
Naja, das kann man immer gewonnen. Jetzt kann ich mir endlich den Pulli kaufen, den ich mir immer gewünscht habe. Es soll ja auch ein paar kalte Tage geben demnächst.
Gut möglich, ja. Es wird viel, auch da vielleicht noch ein Wort dazu, um das mal ein bisschen zu erklären, weil das ist so ein bisschen nebulös. Diese Frankfurter Schule, von der ist immer wieder mal die Rede, was so vieles von deinem Wortwitz angeht, Frankfurter Schule.
Kurz ja, ich habe das sind ja Leute, mit denen ich vor vielen Jahren schon, in den 70er Jahren schon zusammengearbeitet habe, also Robert Gernert, Piet Knorr und Bernd Eilert, mit dem einigen arbeite ich heute noch zusammen und der Robert Gernert ist leider verstorben, aber das war natürlich genial. Leute, wir haben gemeinsam, die kommen ja von der Frankfurter Schule, die haben die Urheber der Pardon, da haben sie die Autoren und Titanic und so weiter. Und wir haben mit denen ja und wahnsinnig viele Geschichten. Und dann habe mit denen lange, lange gemeinsam gearbeitet. Ja, mit Drehbücher entworfen, Filmdrehbücher, Fernsehshows und so weiter. Das war sehr, sehr fruchtbar.
Ja.
Daraus resultieren viele, viele Sachen, die auch heute noch Aktualitätsbezug haben. Angeklagter, ihn wird zu Last gelegt, sie hatten an die Maske gesägt. Ich habe nicht an die Maske gesägt, ich habe nur mit dem Ast gefegt. Da habe ich mich mit Hast bewegt und das hat wohl den Gast errichtet und der hat in den Mast zerlegt und so weiter. Die Geschichten kennt man ja. Lieber ein Gruß, wo bleibt der Alkohol? Ich weiß, was zu tun hier?
Das Rohr zeigt nach Süden.
Ja, das Rohr zeigt im Flieger. Die Moorleichen fliegen. Ja.
Genau.
Das erste Schaf ist Friedrich, das war erschreckend niedrig. Das zweite Schaf ist Dörte, weil es so gern hörte. Das dritte Schaf ist Gunther, wollen die von Dörte runter.
Genau,
wollen die von Dörte runter. Genau, kennst du es ja.
Ja, klar. Du hast, anfangs hast du Africa gespielt von Toto.
Ja.
Und es gibt unter anderem auch Satisfaction von den Rolling Stones.
Ja.
Ist Holderaiti, ist das dein Satisfaction? Was du wieder und wieder bringst, was die Leute hören wollen?
Wenn sie es hören wollen, dann mache ich es gern. Und ist verbunden mit dem Stück Trotz dem Tal, ja, da sitzt das kleine Ottilie. Holredi, 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 holredi. Hallo Echo, hallo Otto. Oh, danke schön. Trotz dem Tal, ja, da sitzt das kleine Ottilie. Holredi, Otto. Ja, bist du ruhig, verdammt nochmal. Guter Abschluss.
Wann ist, oder an welcher Stelle ist bei dir Schluss mit lustig?
Jetzt zum Beispiel. Das ist ein guter Schluss.
Das ist fantastisch, großartig. So, kommen wir nun zu unserer offenen Rechnung und machen selbstverständlich genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, indem wir euch sagen, dass wir euch die Kinofilme und Serien des Jahres 2025 in der nächsten Folge eine Stunde Film gerne vorstellen werden.
Alter Quatsch,
nein, Kasper. So machen wir natürlich nicht. Wir waren stehen geblieben bei Familientauglichem und da kommt ja aber schon ganz bald was ganz Schönes.
wenn das...
Ja, und ich habe dieses ganz schöne, ich muss jetzt mein eigenes Skript von letzter Woche über den Haufen werfen, weil ich den Film mittlerweile gesehen habe.
Du hast da mal einen Knick da reingemacht.
Ja, ich habe das nicht reingeklickt, ich habe das eingerissen. Ich habe das eben extra nochmal nachgehört, um rauszufinden, wo ich den Knick reingerissen habe, weil ich das Skript verlegt habe auf der Wiedervorlage. Ein Film, auf den ich mich ganz besonders gefreut habe, ich muss es mittlerweile in der Vergangenheit machen, weil die ersten beiden Teile mit zum Schönsten überhaupt gehören, was Familienunterhaltung so zu bieten hat, ist Paddington in Peru, der Bär, der Orangenmarmeladenbrote über alles liebt und im dritten Teil in sein Heimatland reist.
Tante Lucy!
Paddington!
Wir sind da! Tante Lucy!
Ich fürchte, sie ist zu einer Art Mission aufgebrochen. Tief in den Dschungel. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist.
Tante Lucy hat mich gefunden, als ich ein Kind war. Und jetzt muss ich sie finden.
Aber der Amazonas ist ganz schön.
Groß.
Wir müssen es versuchen.
Die Wertung zum Film gibt's dann in 2 Wochen.
Genau, Ende Januar.
Ein bisschen Cliffhanger muss ja auch sein. Familientauglich geht's im März weiter bei Disney mit Schneewittchen. Da freue ich mich tatsächlich drauf, weil Greta Gerwig, ne, Barbie, kennt er, mit am Drehbuch geschrieben hat. Hm. Und im Juni, da habe ich hoffentlich ein Date mit meinem Sohn, der das dann mittlerweile auch gucken darf. Bei Paddington wäre echt zu gruselig für den gewesen.
Ja.
Da gibt's eine Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht. Allerdings, wenn er erfährt, dass es diesen Film gibt und ich ihn gesehen habe, werde ich vermutlich enterbt.
Dann wollte ich gerade sagen, dann wirst du wieder ein lebenslanges Streichhölzchen ziehen. Mal gucken, wofür das dann steht. Ich bin bei dem Film sehr gespannt, wo sie heute, also für den Realfilm, wo sie heute noch Drachen gefunden haben. Die sollen ja sehr selten geworden sein.
Bei uns
sein,
im Kinderzimmer.
Okay, gut, da gibt's noch welche. So, neben den großen Filmen gibt's aber natürlich auch 2025 viele kleine Arthouse-Perlen rauszupicken. Hast du da schon was auf dem Zettel, was wir uns auf jeden Fall merken sollten?
Ja, da kommen ein paar echte Festivalperlen und damit meine ich nicht die Berlinale unter neuer Leitung von Trisha Tuttle. Das wird natürlich auch spannend im Februar.
Die war Schülerin in Hufflepuff.
Genau. Ich meine Filme wie The Brutalist, der Venedig gewonnen hat, auch 3 Golden Globes. Wir wissen nicht, wie viele Oscar-Nominierungen er bekommen wird. Ein Film mit Adrien Brody in der Hauptrolle. Ich werde jetzt überspringen, worum es in dem Film geht, weil wir schon in 2 Wochen darüber sprechen werden. Das ist jetzt auch Quatsch an dieser Stelle.
Richtig.
Vor 2 Wochen, wo wir es eigentlich geplant hätten, hätte es noch Sinn gehabt. Und ich werde jetzt am Donnerstag, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, auch mit dem Regisseur Brady Corbet und mit Adrien Brody sprechen. Die beiden bringe ich dann natürlich auch mit.
Sehr gut.
Aber noch ein bisschen länger und tatsächlich jetzt schon für mich einer der Filme des Jahres ist I'm Still Here. Für immer an deiner Seite ist, glaube ich, der total irreführende deutsche Titel, weil man denkt, das ist eine Rom-Com. Aber das ist ein Film, der eine Familiengeschichte erzählt, die von der brasilianischen Militärdiktatur geprägt ist. Da geht es nämlich um den Kongressabgeordneten Ruben Paivas, der 1970 vom Militär zum Verhör abgeholt wurde und nie wiederkam. Und das wird nicht aus seiner Perspektive erzählt, sondern aus der Perspektive der Familie. Es geht vor allem um seine Frau, wie die damit umgegangen sind, dass der auf einmal weg war, niemand wusste wo. Das ist sehr leise, sehr melancholisch, sehr nostalgisch, aber unglaublich eindringlich. Und auch heutig, weil es eben um die Auswirkungen eines Unrechtsstaates, einer Diktatur geht, mit einer unglaublichen Relevanz für die Gegenwart, der startet im März mit Fernanda Torres, die auch eine frisch gebackene Golden Globe-Gewinnerin ist.
Wollte ich gerade sagen, da klingelt doch was. Gut, dann würde ich da gerne noch 3 dranpacken, die man auch vielleicht in der Planung so für sich erstmal übersehen könnte, die aber wohl alle 3 extrem interessant werden, erhoffe ich mir zumindest. Zum einen Ende Februar haben wir Like a Complete Unknown, das ist ein Biopic über Bob Dylan, den hier niemand Geringeres spielt als Timothy Chalamet.
What?
Yes, 27.02. startet der und alles, was ich bisher gesehen habe, sieht wirklich Hammer aus. Und das gilt auch für ein weiteres Biopic über einen weiteren sehr berühmten Musiker. Der Film heißt Deliver Me From Nowhere. Das ist ein Biopic über Bruce Springsteen, den, ich wiederhole die Formulierung, niemand Geringeres spielt als Jeremy Allen White.
What?
So, liebe ich ja schon seit Shameless, wo er 11 Staffeln lang Lip Gallagher war und natürlich kennen viele ihn von The Bear. Bruce Springsteen, auch genannt Der Boss, kommt aus dem Schwärmen über dessen Darstellung von ihm selbst gar nicht mehr raus. Der Film startet irgendwann dieses Jahr, einen genauen Termin, soweit ich weiß, gibt's da noch nicht, freue mich aber auch sehr drauf. Und noch ein 3. Biopic mit dem schlichten Namen Michael. Da werden sich viele denken können, um welchen Michael es geht. Es ist wohl das erste Spielfilm-Biopic über Michael Jackson, fand ich kaum zu glauben. Und der wird hier gespielt, was ich sehr spannend finde, nämlich von dessen Neffen, Jafar Jackson.
What?
Ja, bisher noch nicht so wirklich schauspielerisch in Erscheinung getreten. Also da, das sind so die drei Biopics, alles drei Musiker-Biopics, auf die ich mich sehr freue. Und weil wir vielleicht gerade bei so Promis der 80er und 90er sind, The Last Showgirl darf nicht fehlen. Pamela Anderson, ja offenbar in der besten Rolle ihres Lebens, war auch zumindest Golden Globe nominiert. Oscar-Nominierung für sie könnte ebenfalls folgen. Der startet am 20. März.
Durchatmen.
So, dann Let's Go deutsches Kino, vielleicht so ein bisschen jenseits von Schweiger und Schweighöfer. Auf was können wir uns da freuen?
Ja, da wird's wunderschöner im Februar. Oh, also ja. Nach Wunderschön legt Caroline Herfurth mit dem zweiten Teil ihrer Erfolgs-Dramödie über verschiedene Frauenbilder nach. Kommt schon am 13. Februar und deswegen haben wir sie uns jetzt auch eingeladen in diese Sendung, die dann auch pickepacke voll werden wird. Wir haben den Berlinale Eröffnungsfilm Das Licht von Tom Tykwer mit Lars Eidinger und Nicolette Krebitz. Kommt einen Monat nach Festivalbeginn im März in alle Lichtspielhäuser. Im Spätsommer gibt es eine Romanverfilmung, eine Bestsellerverfilmung, über die wir sogar schon gesprochen haben, nämlich mit Janis Niewöhner, der gerade schwimmen lernt für 22 Bahnen,
yep.
Nach dem Roman von Caroline Wahl. Und dann gibt es noch ein Wiedersehen mit sehr alten Bekannten, wo ich noch nicht weiß, ob das großartig oder total cringe wird.
Ja.
Stichwort alter weißer Mann. Im August kommt das Kanu des Manitou von und mit Michael Bulli-Herbig, 24 Jahre nach der Schuh des Manitou.
Ja.
Und Christoph Maria Herbst, der macht ja auch noch einen neuen Stromberg.
So, das kann beides, genau wie du gesagt hast, sehr lustig oder sehr cringe werden. Wir warten das mal ab. Verlassen wir meinen Lieblingsplatz außerhalb des Hauses, nämlich das Kino, und wechseln auf meinen Lieblingsplatz innerhalb des Couches.
Das Haus?
Ganz genau, innerhalb des Hauses die Couch. Lass uns da mit dem anfangen, was vielleicht schon altbewährt ist und daher so ein bisschen planbarer. Zweite, dritte, vierte Staffeln, was müssen wir sehen?
Ich versuch's chronologisch. Zweite, dritte, vierte. Die zweite Staffel The Last of Us Beispiel mit Pedro Pascal und Bella Ramsey.
Unbedingt.
Die Fortsetzung, ich muss es dir gar nicht erklären, der Spieleverfilmung, die 2023 auf jeden Fall eins der vielen Serien-Highlights war, allein vom Storytelling und Mut auch mal schleifen und Umwege zu gehen.
Jupp.
Und ja, nach dem Sensationserfolg mit The Zone of Interest startete Christian Friedel jetzt international voll durch. Da kommt jetzt auch schon im Februar, dummerweise während der Berlinale, da weiß ich ja noch gar nicht, wie ich das mache, die dritte Staffel von White Lotus. Da spielt er eine der Hauptrollen. Und ich bin tatsächlich über Weihnachten eingecheckt in White Lotus und habe die ersten beiden Staffeln geguckt. Großartig. Und der Schauplatz dieser Gesellschaftssatire ist diesmal ein Luxusressort in Thailand. Und Friedel spielt den Hoteldirektor Fabian.
Großartig.
Dann gibt's was Neues bei Star Wars, was Neues bei Game of Thrones. Wednesday geht in die zweite Runde. Maxton Hall geht in die zweite Runde. Stranger Things geht, glaube ich, in die fünfte.
Geht eigentlich Yellow Jackets auch endlich mal weiter?
Bestimmt. Aber bei Stranger Things ist es die fünfte und letzte Staffel.
Wird doch Zeit.
Da mussten wir sehr lange drauf warten. Ich glaube, ich muss bei der ersten nochmal anfangen, überhaupt zu wissen, was am Ende der vierten passiert ist.
Wahrscheinlich.
Es geht natürlich um das Ende von, um das Ende der Welt, aber auch um das Ende von 11 Mike und dem Rest.
Dann haben wir schon mal die Pflichttermine der Fortsetzung durch. Welche Stoffe und Serien hast du gefunden, die jetzt mal so richtig neu sind?
Also Zufall oder geplant, das weiß ich noch nicht genau, aber es gibt auffällig viele Serienprojekte, die im oder ums Weiße Haus spielen. Also vielleicht auch passend zur zweiten Amtszeit von Donald Trump. Den Auftakt macht jetzt auch schon in zwei Wochen die Disney Plus Serie Paradise. Die ist von Dan Fogelman. Das ist der Kopf hinter der Erfolgsserie This Is Us. Und der hat sich mit seinem Hauptdarsteller Sterling K. Brown erneut zusammengetan und erzählt eine Verschwörung um den Mord am fiktiven Präsidenten. Und im Visier der Ermittler ist der Security-Chef, der ihn als letzten lebend gesehen hat. O-Ton. Dann gibt's auf Netflix Zero Day, das ist das, Achtung, ich habe mir wirklich drei Ausrufezeichen dahinter gemacht, das Seriendebüt von Robert De Niro. Also allein das ist schon spannend. Da geht's auch um den amerikanischen Präsidenten und eine Cyberattacke. Und nochmal Weißes Haus, Bridgerton und Grey's Anatomy-Schöpferin Shonda Rhimes, die hat eine neue Murder-Mystery-Serie angekündigt. Es ist keine Fortsetzung von Scandal, leider. Es ist eine Serie, die heißt The Residence. Und dadurch, dass es Murder-Mystery ist und Shonda Rhimes, wird das hoffentlich höchst amüsant.
So, hast du auch noch irgendwas ohne Weißes Haus?
Ja, The Studio. Das ist eine Apple TV-Plus-Serie von und mit Seth Seth Rogen. Eine Serie als Hollywood-Satire mit einem Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik, wenn sie denn noch stehen. Unter anderem mit Gastauftritten von Martin Scorsese und anderen. Und ja, Lena Dunham, die hatten wir ja heute schon mal. Die hat auch eine neue Serie, Too Much. Das ist ihre erste Serie seit 6 Jahren mit autobiografischen Zügen über eine junge Amerikanerin, die nach London zieht, um da ihr Glück zu finden.
Kriegen wir da jetzt auch noch deutsche Serien mit rein oder platzen wir dann?
Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind kurz vor Platzen, aber ich mach's jetzt einfach. Da ist nämlich das erste Highlight aktuell schon in der ARD-Mediathek. Klingt überhaupt nicht deutsch, ist aber deutsch, A Better Place. Das ist eine Serie von Komplizenfilmen, die auch Toni Erdmann gemacht haben. Mhm. Und diese Serie geht der Frage nach, ob die Welt ein besserer Ort werden könnte, wenn es vielleicht keine Haftstrafen und keine Gefängnisse geben würde. Da geht's um die fiktive Ruhrgebietsmetropole Rheinstadt, in der es ein Pilotprojekt gibt, in der es keine Strafverfolgung mehr gibt und alle oder 300 Inhaftierte entlassen und reintegriert werden sollen. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Versuchsanordnung. Eine Serie, die meinem Lieblingsgenre entspringt, nämlich dem Genre der Krankenhausserie, ist Krank Berlin oder Crank Berlin. Das ist eine Apple-TV-Serie. Das wird hoffentlich etwas rauer, realistischer und schmutziger als In aller Freundschaft, unter anderem unter der Regie von Alex Schad. Und der ist ja wirklich ein Serien-Tausendsasser, denn der hat gemeinsam mit seinem Bruder Dimitri Schad auch zwei alte Eine Stunde Film, Stammhörer und Gäste. Die Serie mit dem besten Titel des, ich würde sagen, Jahrzehnts.
Ich bin gespannt.
Kacken an der Havel. Aber mit Kacken ist einfach der Ort gemeint, aus dem der Möchtegern-Rapper Toni kommt und nach 18 Jahren Berlin zurückkehrt. Das ist ein schräger Blick auf die ostdeutsche Provinz. Und ich sage es nochmal, ich zitiere einfach nur, Kacken an der Havel.
So, das habe ich mir als erstes hier notiert und aufgeschrieben und kann es kaum erwarten, bis das startet. Ich bin immer wieder erstaunt, meine liebe Frau Wollner, wie du all diese Informationen in einen 24 Stunden langen Tag bekommst. Aber gut, das ist wahrscheinlich so, wenn man einmal das Hölzchen gezogen hat, ne?
Dann, ich teile einfach durch die Null und so, durch Ottifanten.
Du teilst durch Ottifanten, so ist recht. Ihr habt, glaube ich, eine ganze Menge zu tun bis nächste Woche. Dann erwarten euch hier in eine Stunde Film zwei ganz herausragende Gäste, auf die mich beide extrem freue. Ich werde bis nächste Woche die fantastische Luise Großmann getroffen haben, der es gelungen ist, aus ihrem klitzekleinen deutschen Film Leberhaken mit sich selbst und Hardy Krüger Junior in der Hauptrolle, ein Zwei-Personen-Stück, ganz klein, es geschafft hat, als Produzentin dieses Films, die sie nämlich auch noch ist, diesen Film irgendwie nach Hollywood zu kriegen, dort zu verkaufen. Der ist als Uppercut geremaked worden. Sie hat das selbst wieder als Produzentin verantwortet, ist immer noch die weibliche Hauptdarstellerin, aber spielt dieses Stück jetzt dort nicht mit Hardy Krüger Junior, sondern mit Ving Rhames. Wie die das geschafft haben, so eine kleine Produktion in die Traumfabrik zu kriegen und dort quasi auch noch produziert zu bekommen und einen Megastar in die Hauptrolle zu kriegen, all das wird sie uns nächste Woche erzählen.
Ja, ich treffe einen meiner Kindheitshelden. Also verklausuliert. Ich treffe einen Menschen, mit dem ich schon sehr oft ins Bett gegangen bin. Mhm. Leider immer viel zu schnell eingeschlafen bin. Der seine Freunde gerne. Ich habe ein Date mit Justus Jonas. Leider nicht mit Oliver Rohrbeck, sondern mit Julius Weckauf, der nämlich Justus Jonas, den ersten der drei Fragezeichen, in der neuen Drei-Fragezeichen-Verfilmung spielt, die auch nächste Woche laufen wird. Und ich werde mit Julius Weckauf über Bettgeschichten sprechen.
So, ob der Junge danach an die frische Luft
musste?
Ist
der schon 18? Darf ich mit dem über Bett? Nein.
Ich weiß es nicht. Vielleicht begibst du dich da auf gefährliches Terrain.
Möglicherweise.
Wie wir sagen. So, ob der Junge nach diesem Gespräch an die frische Luft musste oder nicht, das werden wir herausfinden in der nächsten eine Stunde Film. Bis dahin, bitte macht ihr keinen Quatsch. Passt schön auf euch auf, die Damen und die Herren. Guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert. Darf ich Ihnen unsere Karte reichen?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.